Herzlich willkommen zu Unipass Market Insights. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Florian Oberländer und an meiner Seite, wie immer, unser Chefanalyst Gregor Pett. Hallo Gregor.
Hallo Florian.
Danke, dass du wieder dabei bist und dich den gemeingefährlichen Fragen stellst heute wieder. Nee, keine Angst, wir haben ein paar Sachen vorbereitet. Wir werden unter anderem über Wasserstoff reden, Zukunftsthema natürlich. Ein bisschen über die Gastech, wo du im September noch hinfliegen wirst. Aber lass uns wie gewohnt mit den Commodities vielleicht starten. Wir haben uns das letzte Mal vor den Sommerferien getroffen und seitdem ist natürlich eine Menge passiert. Wir hatten ein kurzes Beben an den Börsen aufgrund der Aufwertung des Yens unter anderem. Der Konflikt im Nahen Osten hält weiter an. Die Ukraine ist mittlerweile auf russischem Territorium. Wir hatten das Attentat auf Donald Trump, eine neue Präsidentschaftskandidatin. Also um nur ein paar zu nennen, da ist eine Menge passiert. Wie hat sich das auf den Energiemärkten so verhalten? Also wie waren die Reaktionen da? Vielleicht fangen wir mit Öl kurz an.
Da ist eine Menge passiert. Wenn wir jetzt aber auf die Ölmärkte gucken, dann sind da die massiven Reaktionen eigentlich ausgeblieben. Das liegt generell, dass wir eine Waage haben zwischen den Risiken, die da gesehen werden, und auf der anderen Seite aber auch in Teilen, insbesondere in Europa, ein relativ schwaches wirtschaftliches Umfeld. Und deswegen sind also trotz auch einiger Probleme, die erwartet wurden in Libyen mit der Produktion, größere Ölmarktreaktionen ausgeblieben.
Wie hat sich Kohle entwickelt in der Zeit?
Da wird derzeit keine Knappheit gesehen. Kohle, muss man natürlich wissen, hängt sehr stark an China, die sehr viel Kohle importieren. Aber auch da sind jetzt größere Reaktionen ausgeblieben, also keine Rallye oder so.
Ja, okay. Strom fand ich sehr interessant, die Entwicklung. Da muss man, glaube ich, so ein bisschen zwischen kurzfristig und langfristig unterscheiden. Ich glaube, das war ganz deutlich in der Zeit.
Ja, Strom ist natürlich im Kurzfristbereich in Europa zunehmend von den Erneuerbaren abhängig und von der Produktion, die sehr stark wetterabhängig ist. Das ist auch in Deutschland. Also die Größenordnung ist ja ungefähr die Hälfte der Produktion aus Erneuerbaren mittlerweile. Und das bedeutet natürlich, dass das Angebot auf täglicher Basis sehr stark schwankt. Die Nachfrage schwankt natürlich auch ein Stück weit. Und das bedeutet, dass gerade in Zeiten, wo relativ viel Wind weht und die Sonne scheint, Preise niedrig sind. Und wir sehen deshalb eine sehr starke Volatilität der Strompreise in Europa jetzt auf der täglichen Basis. Das ist ein Markt, der sich immer schneller bewegt, wo auch kurzfristige Produkte angeboten werden, die natürlich benötigt werden, um diesen Ausgleich dann auch stattzufinden. Das ist also ein sehr dynamisches Marktumfeld, wo wir auch technologisch weitere Entwicklungen erwarten werden. Sozusagen Terminbereich, wenn wir nach vorne gucken, dann sind die Preise einerseits vom Gas abhängig, weil Gas in vielen Stunden immer noch die preissetzende Energie ist. Das heißt also, der Markt muss sich decken und dann ist Gas häufig preissetzend. Das heißt, wir haben einen direkten Einfluss vom Gaspreis und der hat ja einige Sachen gemacht, kommen wir vielleicht gleich noch zu, auf den Strompreis.
Ja.
Und das sehen wir eben deutlich. Ein Effekt, den wir in den letzten Jahren hatten, ist jetzt nicht so ausgeprägt wie die Sorgen um die Verfügbarkeit der französischen Kernkraftwerke. Das ist diesen Sommer kein so riesiges Thema, wie in den vergangenen Jahren manchmal der Fall war. Also das ist eigentlich eine gute Sache.
Ja, definitiv. Du hast es kurz angesprochen, Gasmarkt, da haben wir natürlich auch viel Richtung Ukraine und Russland geschaut. Ja. Da kommen wir gleich zu. Vielleicht ein bisschen mehr zur fundamentalen Situation, wenn wir über Speicher und LNG reden. Wie sieht's da aus?
Ja, das ist interessant. Du hast die Marktreaktion angesprochen, die zu verstehen ist als auch eine Risikoprämie. Dabei ist die physikalische Situation eigentlich ganz auskömmlich. Also wir haben sehr große Speicherstände, deutlich über 90% in Europa, in Deutschland auch. Das heißt, also eigentlich sind wir sehr gut auf den Winter vorbereitet. Es ist zu erwarten, dass wir die 100% rechtzeitig vor Wintereinbruch auch erreichen werden. Das heißt, die Speicher sind komplett voll. Das ist gut, das ist für Oktober zu erwarten. Und die Versorgung läuft eigentlich gut. Wir haben in Norwegen beispielsweise jetzt Wartung gesehen der Anlagen. Das ist aber auch normal, dass sowas passiert. Und der Markt erwartet sowas typischerweise auch. Also das ist jetzt nichts Beunruhigendes. Und das führt eben auch nicht dazu, dass die Speicher nicht gefüllt werden. Wir haben LNG, eine gute Auslastung, eine gute Versorgung von LNG und auf europaweiter Basis sogar auch noch Kapazität, wo auch das ein oder andere zusätzliche Schiff noch kommen könnte. Also insgesamt eine recht gute Situation, was die Versorgungslage angeht.
Ja, ich war vor den Sommerferien auch noch kurz in Wilhelmshaven, habe unser LNG-Terminal dort angeschaut. Dort wurde mir auch versichert, dass es wirklich ausgebucht ist durch amerikanische Cargos.
Ja.
Also da brauchen wir uns, glaube ich, kurzfristig keine großen Gedanken machen. Es werden aber immer wieder so kleine Risikostimmen wach, wenn man in die Ukraine und Russland guckt.
Genau.
Das begleiten wir jetzt natürlich schon eine gewisse Zeit. Das scheint sich aber ein bisschen verändert zu haben seit August, nachdem die Ukraine in Russland einmarschiert ist. Was genau ist da das Risiko, was man erwartet?
Dazu muss man vorausschicken, dass immer noch Gasströme über die Ukraine fließen nach Europa. Wir sprechen da über zwischen 30 und 40 Millionen Kubikmeter am Tag, die auf diese Route kommen. Diese Route war früher mal, also in der Größenordnung 200 Millionen Kubikmeter am Tag. Also es ist schon deutlich reduziert, aber immer noch signifikante Mengen. Diese kommen im Wesentlichen über eine noch verbleibende Station, dort ist Sucha. Die andere Station, die liegt weiter östlich und war schon länger getroffen, da floss schon länger kein Gas mehr. Und die ist natürlich jetzt genau in dem Gebiet, also in der Nähe von Kursk, ja, wo dieser ukrainische Angriff stattgefunden hat. Und diese Station ist auch jetzt von ukrainischen Truppen gehalten, nach all dem, was man weiß. Und es gab wohl auch Beschädigungen. Gas fließt aber immer noch. Ja. Ne, aber das ist natürlich was, wo jederzeit was passieren kann. Man muss dazu dann noch sagen, dass der Transitvertrag, der dahinter liegt und der sozusagen die Basis ist für diese Lieferung, der Transitgas durch die Ukraine, ohnehin Ende des Jahres auslaufen wird. Und es noch nicht bekannt ist, welche Art von Anschlussregelung es da geben wird. Und der Markt beobachtet das natürlich auch sehr gespannt. Und es gibt sicherlich auch etliche, die davon ausgehen, dass da kein Gas mehr fließen wird. Und dass wir sozusagen die Hälfte des Winters dann auch auf diese Mengen verzichten müssen. Okay. Das sind alles so Erwägungen, die bei der Preisfindung eine Rolle spielen. Der Preis ist ja vom im August jetzt im Vergleich zum Juni in der Größenordnung dann mal 10% angestiegen. Und das ist, glaube ich, als Reaktion auf diese Entwicklung zu verstehen.
Okay, verstanden. Wir werden natürlich unsere Zuschauer hier immer mit Updates versorgen, sobald wir da welche haben. Ein Thema, über das wir auch immer wieder gesprochen haben in dem Zusammenhang, ist, dass die EU die Speicherkapazitäten in der Ukraine benutzt hat. Das scheint nicht mehr der Fall zu sein. Inwiefern spielt das eine Rolle für den Winter?
Ja, das spielt schon eine Rolle, dass diese Kapazität konnte insofern genutzt werden, als das überschüssiges Gas dort eingespeichert werden konnte und man hätte das dann im Winter entnehmen können. Mhm. Diese Speicherlokationen, obwohl sie im Westen stärker sind, auch als Teil der Energieinfrastruktur in der Ukraine stark unter russischem Beschuss sind, also durch Luftangriffe in Mitleidenschaft gezogen werden. Und deswegen aus Gründen der Vorsicht wird das eben nicht mehr genutzt.
Okay, verstanden. Thema, das wir auf jeden Fall weiter auch beobachten werden. Thema Wasserstoff, mehr Zukunftsthema. Wir reden hier natürlich auch immer ein bisschen davon, was folgt der Kohle, Gas als Brückentechnologie. Wie können wir die grüne Transformation des Energiesektors umsetzen?
Ja.
Bevor ich zu meiner Frage komme, möchte ich aber ein paar Sachen vorlesen. Presseerklärung, die Uniper über den Sommer rausgegeben hat. In Hamburg haben wir 250 Millionen Investment in einen Pumpspeicher gesteckt, um Stromangebot aus erneuerbaren Energie auszugleichen. Kraftwerk Scholven rüsten wir von Kohle auf Gas und Wasserstoff um. Liquid Wind und Uniper gehen eine strategische Partnerschaft ein bei der Entwicklung für E-Fuels. Dann haben wir Uniper produziert das erste Bio-LNG in Rotterdam. Mhm. Und wir haben in Krummhörn einen neuen Speicher für grünen Wasserstoff eröffnet. Mhm. Also man sieht, dass wir bei Uniper da durchaus unsere Hausaufgaben machen. Und das gilt natürlich auch für andere große Firmen. Und das gilt auch zum Teil für die Regierung, die ihre Hausaufgaben da versuchen zu machen. Ich habe mir jetzt die EU-Ziele angeguckt bis 2030. Mhm. Da haben wir 10 Millionen Tonnen grünen Wasserstoff aus eigener Produktion und 10 Millionen Tonnen grünen Wasserstoff aus Importen. Mhm. Es scheint für mich immer noch so, dass man da so ein bisschen hinterherhinkt. Wie ist denn der aktuelle Stand, wenn wir da über Wasserstoff und diese Ziele reden?
Mhm. Der derzeitige Aufbau dieser Infrastruktur noch nicht so ist, dass dann diese Ziele in greifbarer Nähe sind. Und wenn wir jetzt die 10 Gigawatt als Kapazität nehmen, als Ziel für 2030, da sind also deutlich unter einem halben Gigawatt erst unterwegs. Mhm. Das heißt ja nicht, dass die anderen nicht noch gebaut werden. Das ist aber auch Gründe der Finanzierung. Diese Technologien sind teuer. Mhm. Und deswegen ist natürlich dann auch erforderlich, dass die Regierung damit in Vorlage geht, damit diese Infrastruktur aufgebaut werden kann. Und das ist eben in diesen Zeiten Zeiten auch nicht so leicht, das muss man offen dann zugeben. Von daher müssen wir da dranbleiben an dem Thema, aber auch beobachten, ne, was sich da tut.
Ja.
Und ja, Wasserstoff und auch andere grüne Moleküle sind aus heutiger Sicht erforderlich für die Energiewende, weil wir nicht alles nur mit Strom machen können. Aber wenn ich jetzt grünen Wasserstoff produzieren will, dann brauche ich dazu erneuerbare Energie. Und das ist ein Stück weit auch in Konkurrenz zu anderen Nutzungen von erneuerbarer Energie, also erneuerbarem Strom. Das muss man natürlich alles in Summe im Auge behalten. Ne? Und erneuerbarer Strom wird ja auch sonst gern genommen und gern gebraucht. Das ist ja, Elektrifizierung ist auch ein wesentlicher Pfad der Energiewende. Und da spielen auch die Sachen rein, die du eben hattest, die also andere grüne Moleküle, die da produziert werden. Mhm. Der Import von Wasserstoff ist sicherlich auch erforderlich, ja, um einfach auf die Mengen zu kommen, die wir brauchen, diese Transformation durchzuführen.
Ja. Import setzt auch immer eine gewisse Speicherkapazität voraus. Ja. Wie wichtig sind denn Speicher wie ein Krummhirn jetzt zum Beispiel für grünen Wasserstoff?
Ja, natürlich. Wenn Strom nicht benötigt wird, dann Wasserstoff erzeugt wird und der eingelagert wird, damit man ihn dann nutzen kann, wenn er dann benötigt wird. Das hört sich auch erstmal einfach an, ist natürlich in der Praxis nicht ganz so einfach, denn wenn ich Anlagen betreibe, will ich auch eine gewisse Mindestauslastung haben, damit die Anlage effektiv arbeitet. Die ganze Kette ist natürlich sowieso von der Gesamteffizienz nicht optimal, weil da einfach vielfältige Umwandlungen stattfinden. Aber wir müssen diese Technologien erproben. Wir müssen wissen, wie man sie nutzt und was sie kosten. Ja. Und insofern ist die Anlage in Krummhirn natürlich ein wichtiger Schritt, um diese in der Tat die Technologie zu erproben und dann zu erkennen, wie man sie dann kosteneffizient einsetzen kann. Ja. Aber es ist fair zu sagen, dass wir noch einen gewissen Weg vor uns haben, bis solche Technologien wirtschaftlich einsetzbar sind.
Also 2030 als Ziel ist schon sehr ambitioniert.
Das ist sportlich, ja.
Mhm. Okay. Ein wichtiger Punkt hierbei, finde ich, ist auch immer die soziale Verantwortung, was man ja oft aus dem Auge verliert. Wie stark sind wir dann auch in der Verantwortung?
Mehrere Komponenten. Das eine ist natürlich, aus welchen Ländern kommt der Wasserstoff, unter welchen Bedingungen wird er dort produziert, brauchen die Länder Wasserstoff, erneuerbare Energie nicht auch selber. Ne? Und das also die Bundesregierung ist ja auch in Afrika mit sehr vielen Staaten im Gespräch, ja, um Partnerschaften zu entwickeln. Das ist auch sehr, sehr sinnvoll, das zu machen. Aber solche Aspekte muss man dabei im Blick behalten. Das andere ist natürlich auch Versorgungssicherheit. Ja? Inwieweit sind diese Lieferungen sicher oder auch können auch zu Unterbrechungen führen? Aber aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass dieser Wasserstoff preisgünstiger importiert werden kann, als wir ihn in Europa selber herstellen können. Mhm. Das hängt einmal mit der beispielsweise der Sonneneinstrahlung zusammen, ne, wo einfach mehr Sonnenstunden sind. Je näher ich am Äquator bin, desto mehr gibt es davon tendenziell. Das ist ein Punkt. Aber natürlich auch Platz. Das ist sehr wichtig, dass man all diese Aspekte ganzheitlich betrachtet.
Ja. Okay, und das wirst du machen in naher Zukunft auf der Gastech zum Beispiel?
Ja, natürlich. Das ist immer so eine sehr gute, sehr guter Überblick, wo man auch mit Leuten sprechen kann, die das machen und man auch hört, wie die das so einschätzen, jenseits von Presseerklärungen und Verlautbarungen. Mhm. Das ist immer ein sehr nützlicher Check, den Leuten zu sprechen.
Mhm. Gastech findet dieses Jahr in Houston statt. Da haben wir selber auch ein Office, also ein Büro vor Ort. Ja, wird bestimmt ganz spannend.
Erneuerbare Energien sind sehr stark im Fokus da auch. Ne? Also man kennt Texas ja auch sehr stark durch die Öl- und Gasförderung. Aber Erneuerbare sind da zunehmend auch eine Priorität.
Interessant.
Ist ja auch deutlich Platz, kann man auch zum Beispiel Windräder aufbauen.
Ja, das passiert auch. Das stimmt. Mhm. Texas hat auf jeden Fall Platz. Mhm. Sehr schön. Dann wünsche ich dir eine gute Reise.
Danke.
Dann würde ich mich freuen, wenn du bei der nächsten Ausgabe darüber berichten könntest. Und dann hören wir mal nach, was in Houston alles so passiert
ist. Ja, das machen wir so.
Super. Dankeschön. Und danke Ihnen fürs Zuschauen und Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Auf Wiedersehen.